Gehen bald in ganz Australien die Lichter aus? Das könnten sie, wenn sie China überqueren. Die neue Trump-Administration scheint sich darauf vorzubereiten, sich China gegenüber ziemlich energisch zu zeigen. Aber hat Australien bereits zu viel Kontrolle aufgegeben? Wir werden es in der heutigen Ausgabe der Trumpet World herausfinden. China hat die Kontrolle über Australien so gut wie aufgekauft. Das ist die schockierende Schlussfolgerung eines kommenden Artikels in unserer Posaune-Printausgabe mit dem Titel »In Australien würden die Lichter ausgehen?« Der Autor des Artikels, Jeremiah Jacques, wird uns mehr darüber erzählen. Jeremiah, guten Tag.
Guten Tag, Mr. Palmer. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Ich möchte mit den Energieressourcen beginnen, über die Australien China die Kontrolle gegeben hat. Die Liste hier ist sehr alarmierend. Aber wir können mit Alinta Energy beginnen. Alinta ist ein riesiges Unternehmen mit Anlagen wie dem Kraftwerk Bremer in Queensland und dem Kraftwerk Bairnsdale in Victoria sowie dem Kraftwerk Loy Yang B in Victoria. Und dann gibt es da noch das Penjara-Kraftwerk in Westaustralien sowie das Kraftwerk Wagga Up. Auch das liegt in Westaustralien. Und zu Alinta gehört auch die Goldfields Gas Pipeline, eine wichtige Pipeline dort. Es handelt sich also um ein riesiges Unternehmen. Mehr als 1 Million Haushalte und Unternehmen in ganz Australien verlassen sich auf dieses Unternehmen. Sie sind darauf angewiesen, um extreme Hitze und Kälte zu ertragen, um Lebensmittel zuzubereiten und zu konservieren, um Banken, Fabriken und alle möglichen anderen Einrichtungen zu betreiben und einfach um ihren zahlreichen anderen Energiebedarf zu decken.
Bevor wir zu sehr darauf eingehen, möchte ich eine Frage stellen, denn ich denke, dass dies in vielerlei Hinsicht ein blinder Fleck für uns ist. Ich glaube, Australien ist der viertmeistgesehene Ort auf YouTube. Aber es ist ein Ort, den ich noch nie besucht habe. Und ich habe das Gefühl, dass Sie einige große amerikanische Energieunternehmen genannt haben. Von denen werde ich wahrscheinlich schon gehört haben. Von großen britischen Energieunternehmen habe ich natürlich auch schon gehört. Alinta zum Beispiel. Ist das ein Name, bei dem die meisten Leute in Amerika, in Australien, mit dem Kopf nicken und sagen, oh ja, die kenne ich. Das ist mein Gaslieferant oder mein Stromlieferant.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Australier mit diesem Namen vertraut sind. Oder wenn nicht mit Alinta, dann zumindest mit den Tochtergesellschaften, die unter dem Dach der Muttergesellschaft arbeiten. Ja, ich kann mich nicht dafür verbürgen, dass der Name an sich den Australiern bekannt ist. Aber es gibt 1,1 Millionen australische Unternehmen und Haushalte bei einer Gesamtbevölkerung von 27 Millionen, die davon abhängig sind. Und in den 70er Jahren verkauften die Australier es an das chinesische Unternehmen Kaotai Phuc Enterprises.
Und das ist wirklich eine große Geschichte. Insgesamt sehen wir, dass China Australiens Vermögenswerte aufkauft, die Kontrolle über Australien übernimmt. Und Ihr Artikel in der Posaune, ich meine, das ist eines der schockierenden Dinge daran, dass es einfach so weitergeht. Es ist diese Industrie, von der Sie so viel kaufen durften. Ich weiß es also zu schätzen, dass Sie sich gleich an die Arbeit machen, denn wir haben noch eine Menge zu besprechen. Aber wenn wir uns mit den Details dieser Energieunternehmen befassen, fällt es schwer, sich in der heutigen Zeit ein Unternehmen, ein ziviles Unternehmen, vorzustellen, das lebenswichtiger ist als Energie. Wie Sie bereits sagten, geht es um Wärme und die Fähigkeit, Lebensmittel zu produzieren, im Winter zu kochen, Fabriken zu betreiben, Geschäfte zu öffnen und Lebensmittel quer durchs Land zu transportieren. Wenn man einem anderen Land seine Energie anvertraut, vertraut man ihm eine große Menge an Energie an. Und so, ja, wir gehen auf einige dieser Besonderheiten mit diesen verschiedenen Energieunternehmen ein, aber es sagt so viel über Australiens allgemeine Haltung gegenüber China aus. Aber ja, kommen Sie rein. Sie können sich bedienen, was immer Sie wollen. Es spielt keine Rolle, wie strategisch und wie verwundbar wir uns hier machen.
Es ist einfach ein entscheidender Bereich des Lebens, der fast jeden anderen Bereich des Lebens berührt, wenn man über die Energieunternehmen spricht, von denen wir abhängig sind. Also, ja, Beweisstück A ist Alinta. Beweisstück B, über das ich sprechen möchte, ist Energy Australia. Dieses Unternehmen ist noch größer als Alinta. Zu seiner Infrastruktur gehören das Kraftwerk Hallett, der Windpark Waterloo und der Windpark Cathedral Rocks. Diese befinden sich alle in Südaustralien. Und dann gibt es noch New South Wales. Das Unternehmen besitzt das Kraftwerk Mount Piper, die Pinedale Mine und das Kraftwerk Tallawarra. Und in Victoria besitzt dasselbe Unternehmen auch das Kraftwerk Yallourn. Energy Australia ist also ein riesiges Unternehmen. Es gibt 1,7 Millionen australische Haushalte und Unternehmen, deren Energiebedarf von diesem Unternehmen abhängt. Aber 2011 wurde dieses Unternehmen an die China Light and Power Company verkauft. Das gleiche gilt für die Duet-Gruppe. Duet ist Eigentümer der enorm wichtigen Dampier-Bunbury Pipeline. Sie befindet sich auf dem Nordwestschelf von Westaustralien. Sie besitzt und betreibt auch die Wheatstone-Ashburton West Pipeline sowie die Fort Eskew River Gas Pipeline und die Ashburton-Onso Gas Pipelines. Darüber hinaus besitzt die Duet-Gruppe auch große Teile der Stromverteilungsinfrastruktur, die einen großen Teil des Bundesstaates Victoria versorgt. Im Jahr 2017 verkauften die Australier die Duet Group an ein Konsortium unter der Führung von Chung Kong Infrastructure aus China. Apropos Chung Kong Infrastructure. Dieses chinesische Unternehmen besitzt auch 51% des SA-Stromnetzes in Südaustralien und 66% von United Energy in Victoria. Außerdem hält es eine Mehrheitsbeteiligung an PowerCore und City Power. Das sind alles Namen, die vielen Australiern von den Rechnungen bekannt sind, die sie jeden Monat mit der Post erhalten. Und dann können wir hier auch über ein anderes chinesisches Unternehmen sprechen. Die State Grid Corporation of China. Nachdem sie jahrelang australische Energieanlagen aufgekauft hat, besitzt sie nun ein riesiges Übertragungsnetz für Südaustralien und Queensland. Sie haben auch 49%ige Beteiligung an Electronet und sie haben 1% Mehrheitsbeteiligung an Gemina. Das ist ein Unternehmen mit Energieinfrastrukturanlagen in den östlichen Bundesstaaten Australiens. Die Liste der australischen Energieanlagen, die sich jetzt im Besitz chinesischer Firmen befinden, ist also lang. Sie ist erschreckend lang und wird von Jahr zu Jahr länger, da die Australier diese lebenswichtige Infrastruktur immer weiter verscherbeln. Und ich wollte erwähnen, dass einige Australier sich vielleicht damit trösten, dass die meisten dieser chinesischen Unternehmen in Privatbesitz sind.
Und es sind auch unterschiedliche Unternehmen. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Argument ist. Müssen wir uns also wirklich Sorgen darüber machen, dass verschiedene chinesische Unternehmen, die miteinander im Wettbewerb stehen, verschiedene australische Unternehmen aufkaufen? Funktioniert das Geschäft nicht einfach so?
Ganz genau. Ja. Viele dieser Unternehmen sind Privatunternehmen und wie Sie sagten, handelt es sich um unterschiedliche Unternehmen. Und wenn wir über die Demokratien Nordamerikas oder Europas sprechen würden, würde privates Eigentum etwas bedeuten. Es würde bedeuten, dass ein Unternehmen im Wettbewerb mit anderen privaten Unternehmen steht. Und um wettbewerbsfähig zu bleiben, ist ihr Hauptziel, die Kunden zu versorgen. Wissen Sie, in Amerika und Europa bedeutet das normalerweise Privateigentum. Aber in China ist das ganz und gar nicht der Fall. Nach chinesischem Recht sind alle chinesischen Unternehmen, auch wenn sie sich auf dem Papier in Privatbesitz befinden, der Kommunistischen Partei Chinas verpflichtet und müssen deren Diktat gehorchen. All diese chinesischen Unternehmen sind also wirklich der Kommunistischen Partei Chinas unterstellt. Und das ist eine ernüchternde Realität für die Australier. Und ich möchte hier ein wenig von dem australischen Analysten Clive Hamilton dazu lesen. Er sprach vor kurzem mit der Daily Mail darüber und sagte, dies bedeute, dass die nationale Sicherheit Australiens ernsthaft bedroht sei. Er sagte, es handele sich um kritische Infrastrukturen, die unter keinen Umständen unter der Kontrolle der Kommunistischen Partei Chinas stehen dürften. Wenn Australien in einen Konflikt mit China verwickelt würde, zum Beispiel über Taiwan, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die chinesische Regierung unsere Energieversorgung abstellt. Und dann, so fährt er fort, würden die Lichter ausgehen, das Bankensystem würde zusammenbrechen, es gäbe ein Verkehrschaos, die Tankstellen wären überlastet. Warum geben wir Milliarden für hochentwickelte militärische Ausrüstung aus, wenn wir uns gleichzeitig anfällig für Grauzonenkriegsführung machen? Das macht keinen Sinn. Und dann sagte er, das Ausmaß, in dem dieser gefährliche Ausverkauf australischer Energieressourcen an China stattfindet, sei wirklich schockierend. Wirklich schockierend.
Ja, Ich meine, das war meine Reaktion, als ich diesen Artikel las und diese Anhäufung von Beweisen in all diesen verschiedenen Sektoren erhielt. Und ich denke, Sie haben recht, wenn Sie mit dem Energiesektor beginnen, denn er ist einer der aufschlussreichsten. Aber ja, China gehört jetzt fast das ganze Land. Ich denke, Sie werden darauf eingehen. Wir werden über einiges davon sprechen. Aber Sie sprechen von Häfen. Sie sprechen davon, dass Australien so gut wie von chinesischem Territorium umgeben ist. Und wissen Sie, wir haben kürzlich über Donald Trumps Einfluss auf Asien gesprochen. Dies wird eine große Kluft sogar zwischen Australien und den Vereinigten Staaten sein, wo es, ich denke zu Recht, eine Reihe von Beratern und Kabinettspositionen unter Donald Trump gibt, die eindeutig eine Bedrohung durch China sehen. Ich meine, ich frage mich, wie das mit Neuseeland in den Five Eyes zustande gekommen ist, wo es ein sehr enges, nachrichtendienstlich genutztes militärisches Netzwerk gibt. Wahrscheinlich eine der engsten Allianzen, die heute auf dem Planeten existieren. Und wegen des Einflusses Chinas in Neuseeland wurde darüber diskutiert, ob es sich wirklich um die vier Augen handelt. Wie sehr können wir Neuseeland wirklich vertrauen? Sicherlich würden einige dieser neuen Berater jetzt ähnliche Fragen über Australien aufwerfen und die Leute sagen, nun, müssen wir Australien aufgeben? Ist Australien zu weit weg? Wie viel können wir mit Australien teilen? Wie sehr können wir uns auf Australien verlassen? Denn, wenn es zu einem Konflikt kommt, gehen die Lichter aus und wir könnten sie als Verbündete verlieren, wenn es hart auf hart kommt.
Ich denke, Sie haben genau recht. Es könnte in Zukunft einige schwierige außenpolitische Diskussionen zwischen den USA und Australien geben, wenn man bedenkt, wie extrem kompromissbereit Australien ist. Und wie Sie bereits sagten, ist nicht nur die Energieinfrastruktur der sichtbarste Aspekt dieser Übernahme. Gleichzeitig hat China auch langsam einige der wichtigsten Häfen Australiens übernommen. Den Anfang macht der Hafen von Newcastle. Das ist ein Tiefseehafen in New South Wales, über den der Großteil der australischen Kohleexporte abgewickelt wird, mehr als 150 Millionen Tonnen pro Jahr. Diese Menge ist größer als die jedes anderen Kohleexporthafens auf der Welt. Außerdem ist Newcastle mit der rohstoffreichen Region Hunter Valley in Australien verbunden. Dieser Hafen ist also ein wichtiges Exportzentrum für Australiens Gerste und Weizen sowie für Aluminiumoxid, Aluminium und Stahl und verschiedene Industrieprodukte. Der Hafen von Newcastle ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für die Einfuhr von Erdölprodukten, die schließlich in ganz Australien verteilt werden. Es ist also allgemein bekannt, dass der Hafen von Newcastle einer der wichtigsten Standorte in ganz Australien ist. Aber 14 Jahre lang überließen die Australier einem Unternehmen namens China Merchants Port Holdings die Kontrolle über diesen Hafen.
Und das ist nur ein schnelles Nachschlagen. Ich glaube, Kohle ist Australiens zweitwichtigstes Exportgut. Eisenerz und andere damit verbundene Produkte sind der Exportschlager. Und ich glaube, Sie haben Stahl und verschiedene Industrieprodukte erwähnt, die aus diesem Teil des Hafens kommen. Wenn Sie also diesen Hafen kontrollieren, haben Sie einen gewissen Einfluss auf die australische Wirtschaft, vor allem in Bezug auf das, was Sie in der Welt verkaufen können. Das ist strategisch und wirtschaftlich sicher sehr wichtig.
Und dann ist da noch der berühmte Port Darwin. Das ist der nördlichste Wasserhafen Australiens. Er wird oft als das Tor zu Asien bezeichnet, weil Darwin eine wichtige Schnittstelle für den australischen Handel mit Indonesien, Singapur und anderen Ländern der Region ist. Und natürlich verbindet er Australien auch mit den wichtigsten globalen Seewegen. Außerdem wird über Darwin ein beträchtlicher Teil der australischen Ausfuhren von Öl, Gas, Zink, Blei, Rindern und landwirtschaftlichen Erzeugnissen abgewickelt. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung war Darwin während des Zweiten Weltkriegs auch ein wichtiger australischer Militärstützpunkt. Und jahrzehntelang war es ein inspirierendes Symbol für Australiens militärische Stärke. Doch im Jahr 25 war das chinesische Geld einfach zu verlockend. Und so übergaben die Australier die Stadt an ein chinesisches Unternehmen namens Land Bridge Group. Diese kontrolliert nun Darwin mit einem 99-jährigen Pachtvertrag. Als nächstes ist der Hafen von Melbourne an der Reihe. Er liegt an der Südküste und ist ein weiterer wichtiger Hafen. Als Haupteinfallstor nach Victoria ist der Hafen von Melbourne für die Einfuhr von Elektronik, Maschinen und Autos sowie für die Ausfuhr von Lebensmitteln und Industriegütern von entscheidender Bedeutung. und das Volumen hier ist erstaunlich. Im Hafen von Melbourne werden jedes Jahr mehr als 3 Millionen TEU umgeschlagen. Das macht ihn zu Australiens größtem Container- und Stückguthafen. Doch im Jahr 16 erlaubten die Australier der China Investment Corporation, einen erheblichen Anteil am Hafen von Melbourne zu erwerben. Und dann könnten wir uns auch Port Hedland ansehen. Der liegt in Westaustralien. Es handelt sich um eines der wichtigsten maritimen und industriellen Zentren des Landes. Seine Lage am Rande eines der größten Eisenerzfördergebiete der Welt und in der Nähe riesiger Kupfer-, Gold-, Lithium- und Salzvorkommen macht Port Hedland zu einem natürlichen und sehr wichtigen Exportzentrum. Außerdem verfügt es über einen Tiefwasserhafen und eine erstklassige Infrastruktur, die es ermöglicht, einige der größten Schiffe der Welt aufzunehmen. Port Hedland ist also eine Säule der australischen Wirtschaft und ein Aktivposten, von dem Eckpfeiler wie Ford SQ Metals, Rio Tinto und BHP stark abhängig sind. Doch im Jahr 17, als Alinta Energy an Chow Tai Fook Enterprises verkauft wurde, gehörte auch Port Hedland zu den Beteiligungen, die an die Chinesen übergeben wurden. Da haben wir es also. Mehrere wichtige Häfen wurden entweder ganz oder teilweise an China übergeben. Und es ist einfach verwirrend zu sehen, dass die Australier all diese Häfen übergeben haben.
Es ist wirklich erstaunlich, diese strategischen Güter. Ich denke, es ist interessant, dass es definitiv eine Agenda im Namen Chinas zu geben scheint und einen Laserfokus auf einige dieser sehr strategischen Bereiche, die ihnen einen Würgegriff geben können. Wenn man sich nur die Statistiken anschaut, ohne irgendwelche farbigen, qualitativen Informationen. Und China ist nicht unbedingt das größte Land, was ausländische Direktinvestitionen angeht. Ich glaube, es ist das fünftgrößte Land. Es macht 4% der ausländischen Investitionen aus, die nach Australien kommen. Ein Zwanzigstel der ausländischen Unternehmen, die australische Produkte aufkaufen, kommt also aus China. Es gibt also andere Länder, die aufkaufen und mehr in die australische Wirtschaft investieren, als es China tut. Aber wenn man sich ansieht, was China kauft, dann hat es seine Investitionen wirklich auf diese Bereiche konzentriert. Sie haben sich beispielsweise die Kontrolle über viele Häfen gesichert oder sind wirklich in die Energieinfrastruktur eingestiegen, anstatt ausgewogene Investitionen in verschiedenen Sektoren zu tätigen. Sie scheinen sich wirklich auf einige wenige kritische Bereiche konzentriert zu haben.
Es scheint kein Zufall zu sein, wenn wir sehen, worauf sich diese Investitionen und Übernahmen konzentrieren. Aber wissen Sie, die Übernahme der australischen Energieinfrastruktur und der wichtigsten Häfen durch China, diese beiden Trends wären schon alarmierend genug, selbst wenn das alles wäre, was vor sich ginge. Aber gleichzeitig baut China auch eine Präsenz an mehreren Standorten in Australiens Peripherie auf. Und diese Orte haben einen hohen militärstrategischen Wert. Deshalb möchte ich hier mit einem Netzwerk beginnen, das direkt in China selbst beginnt und sich bis nach Australien erstreckt. Den Anfang macht eine Hochgeschwindigkeitseisenbahn, die die Chinesen kürzlich gebaut haben und die Chinas Südwesten mit Laos verbindet. Dies geschah im Rahmen von Chinas Gürtel- und Straßeninitiative. Sie verbindet also China mit Laos. Im Anschluss daran wollen die Chinesen eine Hochgeschwindigkeitsstrecke bauen, die Laos mit der thailändischen Hauptstadt Bangkok verbindet. Und wenn diese fertiggestellt ist, soll eine weitere Strecke von Bangkok über Malaysia bis nach Singapur verlegt werden. Es ist also eine bemerkenswerte Strecke, die hier überbrückt wird, vor allem wenn man bedenkt, durch welch schwieriges Terrain sie führt. Die Analystin Heather Chin betonte bereits im März das Wunder dieser miteinander verbundenen Projekte. Sie sagte: Stellen Sie sich vor, Sie steigen im Südwesten Chinas in einen Zug, legen etwa 2000 Meilen zurück und kommen weniger als 30 Stunden später in Singapur an. Das Ausmaß der fertiggestellten und geplanten Schienenwege in China ist also wirklich bemerkenswert. Und es ist kein Geheimnis, dass dieselben Züge, die Fracht und Zivilisten von China in diese Region nördlich von Australien transportieren können, auch Truppen befördern könnten. Und die Chinesen erwägen derzeit sogar einige verschiedene, sehr ehrgeizige Brückenprojekte, die dieses südostasiatische Schienennetz mit Indonesien verbinden könnten. Es wäre ein unglaublich schwieriges Unterfangen, hier eine Brücke zu bauen. Aber sie würde das gesamte Schienennetz mit den Hochgeschwindigkeitsstrecken verbinden, die China bereits in Indonesien gebaut hat und die einige der größten Städte des Landes miteinander verbinden. Und diese Bahnstrecke würde natürlich auch an die Häfen in Indonesien angeschlossen, die China unter seine Kontrolle gebracht hat. Das wäre also eine verblüffende Errungenschaft. Aber selbst wenn die Brückenpläne nie verwirklicht werden, könnten Chinas Marine und Handelsflotte, die beide die größten der Welt sind, immer dort anknüpfen, wo die Eisenbahn endet, wenn sie viele Truppen schnell in diesem Gebiet bewegen. Das ist also Chinas Präsenz in Indonesien und den Ländern nördlich davon. Aber wenn wir östlich von Indonesien weitergehen, kommen wir nach Papua-Neuguinea. Und in den 28ern lockte China die Führer von Papua-Neuguinea, sich der Belt and Road Initiative anzuschließen. Im Rahmen dieser Initiative wurde dort eine Infrastruktur im Wert von Milliarden von Dollar gebaut. Und etwa 5 Jahre später klopften die Chinesen bei uns an. Sie sagten, sie wollten bei der Polizeiarbeit und der Sicherheit in Papua-Neuguinea helfen. Im Grunde genommen sagte China also, ja, wir haben viele Straßen und Brücken für euch gebaut und jetzt wollen wir, dass ihr eure Grenzen für uns öffnet und wir unser Militär hier stationieren dürfen. In den letzten Jahren hat Papua-Neuguinea ein Abkommen über die Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich mit den Vereinigten Staaten und ein Sicherheitsabkommen mit Australien unterzeichnet. Und diese beiden Abkommen könnten Chinas Pläne für das Land erschweren. Aber wie wir bei anderen Ländern gesehen haben, die sich Chinas Gürtel- und Straßeninitiative angeschlossen haben, verfügt China nun über erheblichen Einfluss auf Papua-Neuguinea. Und das könnte sie in die Lage versetzen, die Anglo-Nationen zu verdrängen. Als nächstes kommen wir zu den Salomonen. Das ist vor der Ostküste Australiens. Im Jahr 22 alarmierten die Salomonen die westliche Welt durch die Unterzeichnung eines weitreichenden Sicherheitspakts mit China. Dieses Abkommen erlaubt es China, Polizei, bewaffnete Einheiten, Militär und andere Ordnungskräfte auf die Salomonen zu entsenden. Und es könnte China sogar erlauben, Marineschiffe an der Küste der Salomonen anzulegen. Das sind also die Salomonen, und die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Denn die Chinesen nutzen ihr leicht verdientes Geld auch, um ihre Macht über Länder wie Timor-Leste, Kiribati, Tonga, Vanuatu und Fidschi zu stärken. Es ist also klar, dass China sehr viel Geld ausgibt und große Anstrengungen unternimmt, um diese Region wirtschaftlich zu kolonisieren. Und ich möchte hier ein wenig aus dem US Institute of Peace vorlesen. Es handelt sich um eine Analyse, die im Jahr 22 veröffentlicht wurde. Darin heißt es, Chinas Streben nach einer größeren militärischen Reichweite auf den pazifischen Inseln weist Parallelen zur Errichtung von Stützpunkten durch das kaiserliche Japan vor dem Zweiten Weltkrieg auf und die Auswirkungen sind ebenfalls frappierend ähnlich. Eine chinesische Militärpräsenz auf den pazifischen Inseln könnte den Transit zwischen Australien und den Vereinigten Staaten erschweren, Peking die Möglichkeit geben, seine Machtprojektion in der zweiten und dritten Inselkette zu verstärken und die chinesische militärische Feuerkraft näher als je zuvor an australisches und US-amerikanisches Territorium heranzuführen. Zitat Ende. Und dann veröffentlichte die australische Regierung eine ähnliche Analyse in einem kürzlich erschienenen Verteidigungsweißbuch. Darin heißt es, Australien kann nicht sicher sein, wenn unsere unmittelbare Nachbarschaft, einschließlich Papua-Neuguinea, Timor-Leste und pazifischer Inselstaaten, zu einer Quelle der Bedrohung für Australien wird. Dies schließt die Bedrohung durch ausländische Militärmächte ein, die auf eine Art und Weise nach Einfluss streben, die die Sicherheit unserer maritimen Ansätze in Frage stellen könnte. Die Autoren dieser Quellen gehören also zu den vielen hellsichtigen Analysten, die erkennen, dass Chinas Manöver in dieser Region eine ernsthafte Bedrohung für die lebenswichtigen Schifffahrtswege darstellt. Und sie sehen, dass China, wenn es seine langsame Übernahme der maritimen Gebiete, die die Kontrolle über diese Schifffahrtswege ermöglichen, fortsetzen kann, und wenn es sie militarisieren kann, wie es das mit anderen Gebieten getan hat, dann könnte China den Transit von Australiens Verbündeten insbesondere den Vereinigten Staaten, blockieren und Australien isolieren. Und wenn man diese Möglichkeit in Verbindung mit den Vermögenswerten sieht, die China bereits in Australien unter seine Kontrolle gebracht hat, wie die Energieanlagen und die Häfen, über die wir gesprochen haben, dann wird die Gefahr all dieser konvergierenden Trends sehr deutlich.
Und das ist nicht nur eine Gefahr für Australien. Wir haben, glaube ich, schon vor dieser Sendung in Videoform darüber gesprochen. Manche werden sich ansehen, was China mit seinen Häfen macht und sagen, nun ja, das ist nicht viel anders als das, was Amerika unter Theodore Roosevelt in 1889 der Karibik gemacht hat, um die Kontrolle über die unmittelbaren Gewässer zu erlangen, so wie China jetzt die Kontrolle über das Südchinesische Meer erlangt. Es muss sichergestellt werden, dass es nicht selbst von einer fremden Macht blockiert und blockiert werden kann. Und das ist sozusagen der erste Schritt, um sich in der Welt behaupten zu können. Man muss in seinem eigenen Hinterhof sicher sein. Man muss sicherstellen, dass man nicht von jemand anderem blockiert werden kann, bevor man seine Macht ausüben kann. Und das war wirklich, wissen Sie, das war Theodore Roosevelts, einer seiner großen Beiträge zum Aufstieg der Vereinigten Staaten als Weltmacht, noch bevor er Präsident wurde, indem er den Krieg mit Spanien auslöste und die Kontrolle über Kuba erlangte. Als er dann im Weißen Haus war, drängte er auf den Panama-Kanal und einige dieser großen Infrastrukturprojekte, die es dem US-Militär ermöglichten, sich zu konzentrieren und nicht durch die geografischen Grenzen geteilt zu sein, so dass die Flotte nicht durch das große Nord- und Südamerika geteilt ist und jedem Angreifer gegenübertreten kann. Es gibt Parallelen zu dem, was in China vor sich geht. Die Art und Weise, wie sie die Kontrolle über ihre Inselketten erlangen, die Art und Weise, wie sie einige ihrer eigenen riesigen Infrastrukturprojekte durchführen, um einige der geografischen Beschränkungen zu umgehen oder einige dieser Beschränkungen in Chancen zu verwandeln und Beschränkungen zu überwinden, die sie in der Vergangenheit hatten. Dies ist meiner Meinung nach ein wichtiger Grund für die Gürtel- und Straßeninitiative. Man denke nur an die Art und Weise, wie es Japan während des Zweiten Weltkriegs gelungen ist, die Kontrolle über die Küsten zu erlangen und das Innere Chinas vom Rest der Welt abzuschneiden. Und es war für das US-Militär sehr schwierig, Unterstützung und Hilfe für Chiang Kai-shek zu bekommen und die chinesischen Nationalisten im Krieg gegen Japan zu halten. China hat diese Lektion gelernt. Sie wollen sicherstellen, dass sie nicht wieder so leicht abgeschnitten werden können. Das ist einer der Gründe, warum sie eine Eisenbahnverbindung nach Singapur haben. Ob sie nun Angst vor Japan oder vor den Vereinigten Staaten haben, sie können nicht abgeschnitten werden, indem ihre Küste in dieser Hinsicht abgeschnitten wird. Es gibt also Leute, die sagen, na ja, das ist doch dasselbe. Aber ich denke, es ist wichtig, innezuhalten und festzustellen, dass die Länder nicht einfach gleich sind. Die Länder sind nicht identisch. Länder haben unterschiedliche Werte. Und es ist kein Multikulturalismus, bei dem die Werte und Ideale aller gleich viel wert sind und zu gleichen Ergebnissen führen. Schauen Sie sich einige der Nachrichten an, die wir gerade diese Woche aus China erhalten haben, wo Menschen verurteilt wurden. Gerade heute oder gestern wurden in Hongkong 45 pro-demokratische Aktivisten zu Gefängnisstrafen verurteilt. Und das vor einem Gericht, das im Grunde genommen manipuliert war. Sie wurden nicht von Geschworenen verurteilt. Es wurden drei Richter eingesetzt, die dafür sorgten, dass diese politischen Gefangenen ins Gefängnis kamen. Dies war ein Land, in dem die Menschen in Hongkong bis vor kurzem in einem Zustand der Freiheit und der freien Meinungsäußerung lebten. Ich meine, vielleicht sogar mehr als in Großbritannien, wo die Regierung derzeit versucht, gegen Hassverbrechen vorzugehen. Und das wurde von China sehr schnell umgestoßen. Dies ist ein Land mit ganz anderen Werten. Und deshalb, okay, ja, es tritt in dieselben Fußstapfen, die Amerika schon einmal betreten hat. Das sollte kein Grund sein, sich schlafen zu legen und zu sagen, dass sie so etwas nicht tun. Das sollte uns alarmieren, dass eine andere Nation mit diesen Werten, die 2 Millionen Menschen in Konzentrationslagern hat, die billige Waren durch Sklavenarbeit herstellt und sie in die ganze Welt exportiert, die Redefreiheit nicht schätzt, die eine Menge unglaublicher Technologie einsetzt, um die wohl dystopischste Gesellschaft zu schaffen, die es derzeit auf dem Planeten gibt. In der man aufpassen muss, was man in privaten Gesprächen sagt. In der die Polizei einen jederzeit aufspüren kann. in der man nach Xinjiang oder so ähnlich zu den Uiguren im Nordwesten Chinas geht und in der man nicht, wie zum Beispiel jedes Messer mit einem QR-Code versehen ist. Die Regierung hat also jedes einzelne Messer und jedes Smartphone unter Vertrag genommen, sodass man mit niemandem elektronisch kommunizieren kann. Und dann gibt es auch noch Mikrofone, die oft nicht elektronisch sind. Es gibt keine Religionsfreiheit. Sie editieren die Bibel. Es gibt keine Freiheit der Gedanken. Wie die Tatsache, dass diese Macht den Weg zur globalen Supermacht beschreitet, den die Vereinigten Staaten gegangen sind. Das sollte viel mehr als nur Neuseeland und Australien in Angst und Schrecken versetzen.
In China ist es bereits extrem dunkel und die Kommunistische Partei Chinas möchte wirklich die ganze Welt unter ihre Kontrolle bringen, um diese Dunkelheit überall hinzubringen. Und die biblische Prophezeiung zeigt, dass dies alles zu sehr dunklen Tagen für Australien führen wird. So werden sie am Ende mehr von ihrer Vision exportieren. Ihre Macht wird wachsen. Aber man könnte wirklich in 1. Mose 22, 17 beginnen. In diesem Abschnitt verspricht Gott dem Patriarchen Abraham, dass seine Nachkommen eines Tages gesegnet werden, indem sie die Tore ihrer Feinde in Besitz nehmen. So steht es in der International Standard Version. Und der verstorbene Herbert W. Armstrong bewies, dass diese Nachkommen die Völker Amerikas und Großbritanniens sind, einschließlich der Länder des britischen Commonwealth wie Australien. Diese Nationen sind die modernen Nachkommen Abrahams durch seinen Enkel Israel und Israels Sohn Josef. Und Herr Armstrong zeigte, dass diese Verheißung, die hier in 1. Mose 22, Verse 17 aufgezeichnet ist, vor dem Zweiten Weltkrieg erfüllt wurde. Damals übernahmen die USA und Großbritannien die Kontrolle über alle großen Seetore auf der Welt, wie Hongkong, das Sie gerade erwähnt haben, und den Panama-Kanal, die Suezkanäle. Und sie kontrollierten auch zahlreiche kleinere Seetore, wie die Salomonen und Fidschi und Papua-Neuguinea und Vanuatu. Basierend auf diesem Vers in 1. Mose 22 und verwandten Passagen, schrieb Herr Armstrong in seinem Buch »Die USA und Großbritannien in der Prophezeiung«, dass die Tatsache, dass Großbritannien und die USA diese strategischen Meeresgebiete kontrollierten, tatsächlich beweist, dass diese Länder die Nachkommen von Abrahams Familie sind. Das ist also eine bemerkenswerte Tatsache. Und die Geschichte zeigt, dass Amerika und Großbritannien ihre Kontrolle über diese verschiedenen Meeresgebiete nutzten, um während der beiden Weltkriege Aggressionsmächte zu besiegen. Einschließlich eines großen Feldzugs von den Salomonen aus während des Zweiten Weltkriegs, der zu einer großen Niederlage für Japan führte. Und in Friedenszeiten nutzten die USA und Großbritannien ihre Kontrolle über diese Gebiete, um die Schifffahrtswege der Welt offen und relativ stabil zu halten. Und das war zum Vorteil der meisten Nationen. Sie sehen also, dass die USA und Großbritannien eine ganz andere Haltung einnehmen als ein Land wie China unter der Führung der Kommunistischen Partei Chinas. Aber die Bibel prophezeite auch, dass Großbritannien und die USA später ihren Einfluss auf diese wichtigen Seetore verlieren würden. Wir können das im 5. Mose 28 sehen, wo Gott die Nachkommen Abrahams warnt, dass er ihre Feinde veranlassen würde, die Kontrolle über diese Tore zu übernehmen und diese Kontrolle gegen sie einzusetzen, wenn sie sich weigerten, ihm zu gehorchen. Damit sich diese Tragödie ereignen konnte, mussten die USA und Großbritannien zunächst die Kontrolle über die Tore verlieren, mit denen sie zuvor gesegnet waren. Und das ist in den letzten Jahrzehnten geschehen. So wurden viele dieser Besitzungen wie der Panama-Kanal, Hongkong, die Salomonen und der Suezkanal von Amerika und Großbritannien an andere Nationen, vor allem China, übertragen. Und das führt zu einem sehr beunruhigenden Ergebnis. Der Chefredakteur der Posaune, Gerald Fleury, erklärt dies in seinem Buch Jesajas Endzeitvision. Er zeigt, dass China und einige seiner Partner in der nahen Zukunft, darunter Russland und sogar europäische Länder, ihre Kontrolle über diese Meeresgebiete gegen die modernen Nachkommen Israels einsetzen werden. Er schreibt, in Anbetracht der Tatsache, dass China inzwischen die meisten strategischen Seetore der Welt besitzt, die ironischerweise einst von Großbritannien und Amerika gehalten wurden, glauben wir, dass es ein kurzes Bündnis zwischen dem deutsch geführten Heiligen Römischen Reich und bestimmten asiatischen Mächten, Russland, China und Japan, geben könnte. Sollte Europa, das wiederauferstandene Heilige Römische Reich, einen Weg finden, sich auch nur für einen Moment wichtige Ressourcen und strategische Besitztümer Chinas, Russlands und Japans zunutze zu machen? Hätte es mehr als genug Macht, um die angelsächsischen Nationen zu belagern und zu versklaven? In diesem Zitat steckt also eine ganze Menge, die es zu entschlüsseln gilt. Aber es basiert alles auf Herrn Flörries Verständnis der biblischen Prophezeiung. Und für Australien ist es angesichts der Tatsache, dass so viele seiner kritischen Energieanlagen und Häfen bereits unter chinesischer Kontrolle sind, und angesichts der Tatsache, dass so viele chinesische Stützpunkte in der Peripherie Australiens errichtet wurden, besonders leicht zu verstehen, wie es zu dieser Art von Belagerung kommen konnte. Wir haben vorhin über den australischen Analysten Clive Hamilton gesprochen. Er hat vor allem vor der Gefahr gewarnt, dass China die australischen Energieressourcen kontrollieren könnte. Er warnte davor, dass die Chinesen nur den Schalter umlegen müssten, und dann würden Millionen australischer Haushalte und Unternehmen plötzlich im Dunkeln sitzen. Das Bankensystem würde eingefroren werden. Es gäbe ein Verkehrschaos. Und seine Warnung macht natürlich deutlich, dass dies für die australische Bevölkerung nur extremes Chaos bedeuten würde. Aber stellen Sie sich vor, China würde diesen Chaosschalter einen oder zwei Tage vorher umlegen, bevor es einige seiner 4 Milliarden Menschen, vielleicht mit einem der Hochgeschwindigkeitszüge, auf die 27 Millionen Australier losschickt. Und stellen Sie sich vor, die Chinesen würden gleichzeitig ihre Kontrolle über die australischen Häfen, die Tore und die Schifffahrtswege in der Region nutzen, um Australiens Partner daran zu hindern, zu Hilfe zu kommen. Und stellen Sie sich schließlich vor, China würde all dies mit Unterstützung Russlands, Japans und einiger europäischer Staaten tun. Wenn man all dies zusammennimmt, sieht man, dass eine Belagerung und Invasion Australiens gar nicht so undenkbar ist, wie viele gerne glauben würden. Und das Buch von Herrn Flurry macht deutlich, dass die Lichter bald ausgehen werden. Er zeigt, dass der Niedergang der USA, Großbritanniens und der britischen Commonwealth-Nationen und der Aufstieg Chinas und anderer revisionistischer Mächte zu einem Krieg führt, der zu einer Ära beispielloser Katastrophen für alle Länder beitragen wird. Aber es gibt nicht nur schlechte Nachrichten. Sein Buch macht deutlich, dass das Leiden einen tiefen Sinn hat, nämlich die Völker zu lehren, Gottes Gesetz zu lieben. Und Herr Flurry betont, dass auf diese Zeit des Leidens schnell eine neue Morgendämmerung folgen wird, eine Zeit von beispiellosem Glanz und Frieden. Und er zeigt auf, dass es in Wirklichkeit darum geht, den Menschen zu helfen, zu lernen, dass Gottes Weg der einzige Weg ist. Er schreibt: Gott sei Dank, dass es neben den schlechten Nachrichten auch gute Nachrichten gibt.
Ich möchte in ein paar Minuten noch einmal auf diese Schlussfolgerung zu sprechen kommen, aber ich denke, es lohnt sich auch, einen Blick darauf zu werfen. Wir haben uns das im Detail angesehen. Aber es ist nicht nur ein chinesisch-australisches Problem, und ich denke, die Prophezeiung macht deutlich, dass es nicht nur um die australischen Seetore geht und dass Australien nicht nur in diese Belagerung verwickelt ist, sondern dass es definitiv ein wichtiger Bestandteil davon ist. Aber es geht darum, die Vereinigten Staaten und Großbritannien zu Fall zu bringen. Ich glaube, dass Australien eine ganz besondere Dimension hat, weil es so weit weg ist und nicht in der Nähe des Nordatlantiks liegt. Und wenn man sich anschaut, was in vielen dieser Länder vor sich geht, dann ist dies eine weit verbreitete Schwäche, vielleicht weniger in den Vereinigten Staaten, aber sicherlich hier in Großbritannien. Wir werden einen Großteil unserer strategischen Energieunternehmen verkaufen, vielleicht nicht an China, aber wir werden sie an die europäischen Mächte verkaufen, die Sie gerade genannt haben. Und ich denke, wir haben E.ON und eine Menge französischer und deutscher Mächte, die in die britische Energieinfrastruktur investiert haben. Ich denke, dass sogar britisches Gas von einem deutschen Unternehmen erworben werden könnte. Oder irgendwann einmal wurde. Das alles wird häufig gekauft und verkauft. Aber man sieht nie den umgekehrten Weg. Wenn man versucht, ein großes deutsches Unternehmen zu kaufen, wird die Regierung meistens einen Weg finden, dies zu verhindern. Sie erlauben nicht, dass diese zum Verkauf angeboten werden. Wenn Sie versuchen würden, ein chinesisches Energieunternehmen zu kaufen, würden Sie es einfach vergessen. So funktioniert das nicht. Die Kommunistische Partei Chinas erlaubt es nicht, in China zu investieren, so wie sie es überall sonst tun. Ich denke, dass dies auch eine ganze Reihe anderer biblischer Prophezeiungen zum Leben erweckt. Hosea spricht davon, dass Großbritannien eine törichte Taube ist, oder Ephraim, so heißt es, ist eine dumme Taube, der es einfach an gesundem Menschenverstand mangelt. Sie leben in einer Fantasiewelt, in der wir uns keine Sorgen darüber machen müssen, dass fremde Länder unsere Infrastruktur aufkaufen, dass wir alle nur darauf aus sind, Geld zu verdienen und dass wir darauf vertrauen können, dass sie nur das tun, was in ihrem eigenen wirtschaftlichen Interesse liegt und dass sie weiterhin versuchen, Geld zu verdienen. Und die Vorstellung, dass jemand dies als noch dramatischeren Hebel einsetzen würde, um noch dramatischere Ergebnisse zu erzielen, kommt in der Gleichung überhaupt nicht vor. Es ist also eine Folge von viel törichtem Denken in Australien, aber auch weit darüber hinaus.
Ich stimme zu. Und ich bin froh, dass Sie die Passage mit der dummen Taube erwähnt haben. Sie scheint wirklich eine treffende Beschreibung der Denkweise zu sein, die diese langsame Übernahme einer so wichtigen Infrastruktur zulässt. Und wie Sie sagten, ist das nicht nur in Australien so. Ich denke, es ist wahrscheinlich der einfachste Ort, an dem wir die Übernahme durch China und den damit verbundenen Aufbau der Peripherie sehen können. Aber durch die Belt and Road Initiative baut China eine ernsthafte Präsenz in über 100 Ländern der Welt auf. Wenn man sich also Lateinamerika und die Karibik ansieht, wird Chinas Einfluss dort sehr schnell größer und das hat auch große Auswirkungen auf die Sicherheit der USA. Und natürlich geschieht dies auch in Afrika und ganz Asien und sogar in einigen europäischen Ländern. Ich denke also, dass wir dies in Australien derzeit am deutlichsten sehen können. Aber das bedeutet nicht, dass Amerika und Großbritannien vor diesen Trends sicher sind.
Das ist ein wirklich guter Punkt über Lateinamerika. Kürzlich sahen wir, wie Xi Jinping herumging und diese großen Häfen und ähnliche Dinge öffnete, sogar in Lateinamerika. Ich denke, Australien hebt sich unter anderem dadurch ab, dass es eine westliche, wohlhabende Nation ist. In gewisser Weise ist es verständlicher, wenn die Regierung eines Landes wie Sri Lanka das Land in den Ruin getrieben hat und sie verzweifelt nach Geld suchen. Ich meine, es gibt dort eine Menge Korruption. Ich denke, die Schuld dafür liegt ganz klar bei einigen korrupten Führern. Schauen Sie sich Länder wie Kenia oder Tansania an. Sie sind arm. Da kann man schon verstehen, dass sie sich an China wenden, um etwas davon zu bekommen. In Australien, einer reichen, stabilen Demokratie, kann man, glaube ich, die Schuld nicht auf eine Familie schieben, die die Politik dominiert. Es geht ganz klar um mehr als nur darum, dass wir ein wirklich verarmtes Land sind und verzweifelt darauf warten, dass uns jemand Geld gibt. Es fühlt sich einfach viel mehr wie eine törichte Entscheidung an, wenn sie aus einem Land wie Australien kommt. Und ich bin mir absolut sicher, dass es eine Komponente von Eliten gibt, die dies gegen den Willen des Volkes tun. Ich denke, dass wir diese Dynamik in vielen verschiedenen Ländern beobachten können, aber nicht so deutlich wie in Ländern, die durch und durch korrupt sind oder waren, wie Sri Lanka. Deshalb denke ich, dass diese Geschichte in Australien auch besonders hervorsticht. Sie hätten das nicht tun müssen. Sie mussten es nicht auf diese Weise tun. Aber sie haben es getan. Aber ich bin froh, dass sie auch den Teil mit den Seesäcken angesprochen haben. Denn das ist eine ganz bestimmte biblische Prophezeiung. Gott sagte: Nun, Israel, Nachkommen Abrahams, ihr werdet die Kontrolle über die Tore eurer Feinde haben. Ihr werdet die Kontrolle über diese lebenswichtigen Engpässe, diese wichtigen geografischen Knotenpunkte haben, die ihr wirklich braucht, um den Welthandel zu kontrollieren. Es gibt einige unglaubliche geopolitische Möglichkeiten. Und niemand, kein Mensch zu Abrahams Zeiten, dachte wirklich daran, dass die Kontrolle verschiedener maritimer Engpässe der Schlüssel zu Reichtum und Wohlstand in 4000 Jahren sein würde. Aber genau so ist es gekommen. Diese Schriften haben sich in einem sehr dramatischen Detail erfüllt. Und Herr Armstrong spricht davon, dass man die Nachkommen Abrahams finden kann, wenn man nur darauf achtet, wem diese Seetore gehören. Und es ist wirklich eine unglaubliche erfüllte Prophezeiung, dass nur eine kleine Gruppe von Nationen die Kontrolle über die meisten Engpässe in der Welt an sich gerissen hat. Aber dieselben Prophezeiungen wie die in 5. Mose 28 besagen, dass sie gehen und von euren Feinden übernommen werden und euch belagern werden. Sie werden dieselben Tore benutzen, die ihr gegen euch gehalten habt. Wir sehen also, dass sich das in einem bestimmten Detail erfüllt. Aber dieses Detail an sich verweist uns auf Gott zurück. Es weist uns auf die Tatsache hin, dass dies nicht nur ein zufälliges Chaos ist. Ja, es gibt sehr fehlerhafte menschliche Entscheidungen und fehlerhafte Regierungssysteme und Gier. Ja, all das ist hier im Spiel. Aber auch hinter all dem hat Gott die Kontrolle. Er sagt voraus, was geschehen wird. Er bemisst die Strafe. Er überwacht die Bestrafung. Und er hat genau gesagt, wie es geschehen wird. Und so lässt er zu, dass es in einer bestimmten Reihenfolge und auf eine bestimmte Weise geschieht. All das ist Teil seines Ziels, die Menschheit zu erreichen. Und er arbeitet daran, Großbritannien zu erreichen. Er arbeitet daran, die Vereinigten Staaten zu erreichen. Wir haben eine Warnung an Europa herausgegeben und er warnt, er bestraft auch Australien und die ganze Welt. Er wird die ganze Welt warnen. Und all das ist Teil eines Plans, mit dem er alle erreichen will. Und ich denke, dass die Tatsache, dass die biblischen Prophezeiungen so spezifisch mit diesen Seetoren verbunden sind, ein fantastischer Wegweiser ist. Ja, wenn man über einen Feind spricht, ein Land wie China, das düsterer und dystopischer ist, als wir es uns im Moment vorstellen können, und darüber nachdenkt, was sie Australien antun könnten, das ist ziemlich deprimierend. Aber in diesen Meeren gibt es dieses blendende Licht, das uns auch auf Gott hinweist. Und dass es hier um Reue und Veränderung geht und darum, eine wunderbare neue Welt zu schaffen, in der wir mit dem Egoismus und den dummen Ideen, die uns an diesen Punkt gebracht haben, aufräumen und die ganze Welt einfach freudig Gott und seinen Gesetzen unterwerfen. Nun, vielen Dank, dass Sie sich uns angeschlossen haben, Jeremia. Ich glaube, wir haben eine wunderbare Gruppe von treuen Zuhörern in Australien. Ich denke, die Philippinen sind ein weiteres Gebiet, aus dem wir viele Hörer haben. Ich denke, wir werden auf jeden Fall eine Sendung machen, in der wir uns auf einige philippinische Geschichten konzentrieren. Wir haben es wirklich genossen, bei unserer Live-Sendung etwas Zeit mit euch zu verbringen. Ich glaube, es war eine gute Zeit, als Josué und ich am Morgen über die Wahlergebnisse in den Vereinigten Staaten sprachen. Ich glaube, wir hatten einige Australier, die sich uns im Live-Chat angeschlossen haben. Endlich haben wir also über etwas in ihrem Hinterhof gesprochen. Ich bin sicher, wir werden darauf zurückkommen. Jeremia, vielen Dank, dass Sie uns das gebracht haben. Vielen Dank an George Haddad und Isaac Lorenz für Technik und Produktion. Sie können uns eine E-Mail schicken, Sie können uns kontaktieren, indem Sie einen Kommentar auf YouTube hinterlassen. Und wir sind wie immer am Freitag mit unserem Wochenrückblick zurück. Und bis dahin behaltet eure Welt im Auge.